Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, mein heutiger Podcast-Gast ist Mike Fischer. Mike Fischer kommt aus Gera. Gera liegt im Osten. Da wird er gleich noch was dazu sagen. Und er hat eine Fahrschule, ist als Unternehmer, ist als Speaker auf verschiedensten Veranstaltungen. Und wir kennen uns schon seit unserem Kongress vor vielen, vielen Jahren. Und hatten in diesem Jahr ein richtiges Revival, weil Mike Fischer wieder auf unserem Kongress war, wo ja unser letzter Podcast auch stattgefunden hat und den ihr hoffentlich alle gehört habt. Also insofern, über den Kongress muss ich euch nichts erzählen. Mike Fischer hat einen sensationellen Vortrag gehalten. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, Mike. Und ich schlage vor, Mike, du stellst dich einfach kurz selber vor. Schön, dass du da bist zunächst mal. Und ja, erzähl mal, was ist so außergewöhnlich an einer Fahrschule?
Also erstmal herzlich willkommen an deine Community. Vielen Dank für die Einladung. Also ja, Person, ich habe ja jetzt meinen 60. Geburtstag gefeiert. Damit haben wir schon mal das Alter geklärt. Bin verheiratet, habe zwei Jungs. Und es ist nicht ganz richtig, dass ich aus Gera kommen kann, sondern ich komme aus dem Fischerdorf. Und das ist mitten im Stadtzentrum von Gera. Also wir haben ja auch ein Fischerdorf, ein Ortseingangsschild, wo da steht Gera zu Ende und Fischerdorf beginnt. Und wenn du rausfährst, Fischerdorf zu Ende und Gera beginnt. Also das ist natürlich alles scherzhaft. Wir haben also ein Fahrschulinternat mit wirklich mehreren Gebäuden, Schulungszentrum, eigenes Rathaus, ein Dorfplatz. Und einen eigenen Energieladepark und einen Fischerpark und was weiß ich, was da alles dazu passt. Und wir machen halt Führerscheinausbildung etwas anders als alle anderen. Nämlich zu uns kommen aus ganz Deutschland Schüler, die innerhalb von 7 Tagen ihre Führerscheinausbildung absolvieren für Pkw und 10 Tage Lkw. Also sozusagen einen sogenannten Kompakt-Intensivkurs. Die schlafen bei uns, die essen bei uns, die trinken bei uns. Die lernen bei uns und wir machen sozusagen gemeinsam mit der Gruppe und unseren Fahrlehrern dann in kurzer Zeit die Führerscheinausbildung. Und das ist sozusagen das, was wir tun.
Das ist ja unglaublich, Mike. Und ich war ja beim ersten Mal vor 10 Jahren schon begeistert. Wie kommt man auf so eine Idee?
Naja, so eine Idee ist eigentlich aus der Angst heraus entstanden. Du musst halt wissen, hast ja vorhin gesagt, wir aus dem Osten, und im Osten haben wir ja den demografischen Wandel. Das heißt also, da sind 1990, als die Mauer fiel, ja, sind eigentlich ein Jahr vorher, vor dem Mauerfall, bei uns in Gera 1500 Kinder geboren. Das sind ja unsere zukünftigen Fahrschüler in 18 ja. Jahren. Dann fällt die Mauer und im Jahr 1990 sind nur noch 500 Kinder geboren. Das heißt, wir wussten eigentlich schon 1990, in 18 Jahren ist es zu Ende. In 18 Jahren werden wir ein richtiges Problem haben, weil uns 3 von 4 Kunden einfach fehlen werden. Und wir mussten uns was einfallen lassen. Und irgendwann kamen wir eben auf die verrückte Idee, wenn es in Gera nicht mehr ausreicht, unsere Familien zu ernähren, weil eben halt die Kinder nicht geboren wurden, dann müssen wir eben uns was anderes einfallen lassen. Und so sind wir auf die verrückte Idee gekommen, ein Fahrschulinternat zu gründen, in dem wir aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem deutschsprachigen Raum, also wir hatten auch schon Schweizer und Österreicher bei uns, die also innerhalb kürzester Zeit die Führerscheinausbildung absolvieren. Das war schon, ich sage jetzt mal, eine Herausforderung, weil normalerweise eine Fahrschule zieht also ihre Kunden 3, 4 Straßenzüge um sich herum. Das ist so die Kundschaft, die man da so bedient. Und jetzt kommen wir auf die Idee, Gera kennt schon niemand. Ja, und dann Fischer Fahrschule damals, die kannten gleich gar niemand. Also insofern war das schon mal so eine Herausforderung. Und der erste Step, den wir gemacht haben, war natürlich die Investition. Ich hatte mit meinem Vater damals also in den 90er Jahren eine Baufirma. Wir haben also mitten im Stadtzentrum mehrere Gebäude gekauft. Das war schon damals ein großes Risiko, was wir eingegangen sind, weil wir gesagt haben, wir brauchen natürlich dann, wenn die Schüler aus Berlin, aus Hamburg und woher auch kommen, brauchen wir Übernachtung, dann brauchen wir auch ein Restaurant, wir brauchen ein großes Schulungszentrum, sodass die sich also, ich sage mal, wie so in einem Dorf, halt in einem Fischerdorf halt sehr wohlfühlen und dort ausschließlich ihre Führerscheinausbildung machen. Ja, und so haben wir die Investition getätigt, haben tatsächlich, sind dann los und haben alles umgebaut, alle die ganzen alten Gebäude neu saniert. Und das war sozusagen der erste Step, aber dann kannte uns ja immer noch niemand. Das heißt, da wusste ja immer noch, wir haben zwar die schönen Gebäude gehabt mitten im Stadtzentrum und das Fischerdorf und das war alles fertig, aber in Hamburg hat trotzdem noch niemand gewusst, wer wir sind und dass man da in 7 Tagen den Führerschein machen kann. Das war im Übrigen die größte Herausforderung, die Transformation von einem regionalen, von einer regionalen kleinen Fahrschule hin zu einem nationalen Fahrschulunternehmen. Das war die größte Transformation, die größte Herausforderung, die wir meistern mussten. Und da muss ich sagen, dank Social Media ist uns das eigentlich dann auch gelungen.
Es ist sehr gelungen offensichtlich, weil der Erfolg gibt dir recht. Und du hast ja gesagt am Kongress, ihr seid bis weit über das Jahr hinaus praktisch komplett ausgebucht. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, mittlerweile ist es so, dass wir wachsen. Es gibt ja immer so diese Definition zu sagen, du musst wachsen, wachsen, wachsen. Wir definieren Wachsen halt etwas anders. Wir wachsen also nicht sozusagen in die Breite. Also das Fischerdorf gibt es eben nur einmal, weil ich also fest davon überzeugt bin, dass der Spirit eines Unternehmens, der hier bei uns vorherrscht, der ist einfach nicht kopierbar. Und das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal, das man hat. Ne? Diese Unkopierbarkeit, auf deren Suche wir ja immer sind. Und das ist eben halt dieser Spirit. Und das glaube ich nicht, dass dieser Spirit weiterhin also in anderen Städten kopierbar ist. Deswegen wachsen wir nicht in die Breite, sondern wir wachsen in die Tiefe. Also wir wollen immer bessere Qualität liefern, aber das beschränkt natürlich auch die Anzahl der Kunden, die wir bedienen können. Weil natürlich, und das hat der Chef der DEKRA mal zu mir gesagt, Mensch Fischer, wenn du jetzt hier dieses Fahrschulinternat gründest und dann so, wir haben ja mittlerweile 1000 Schüler im Jahr und 500 Kinder sind geboren in Gera. Also das heißt, wir haben ja mehr Schüler hier in Gera, die wir ausbilden, als vor 18 Jahren geboren wurden. Ja, also insofern ist das natürlich auch die Infrastruktur, die dahinter steckt, die muss immer beachtet werden. Also so ein DEKRA-Chef, der muss auch wissen, wenn wir jetzt plötzlich 200 Fahrschüler mehr nach Gera holen, dann braucht er auch entsprechende Prüfer. Ja, und ich muss also, das hat er dann mal zu mir gesagt, also Fischer, wenn du jetzt weiter expandieren willst und noch mehr Schüler nach Gera holst, dann musst du mir das 2 Jahre vorher sagen.
Klar.
Da sage ich, ja klar, verstehe ich, ja, weil er braucht nämlich 2 Jahre, um seinen Prüfer ausbilden zu lassen. Also diese Infrastruktur musst du halt mit bedenken. Und das ist einfach so kompliziert, dass wir gesagt haben, wir wachsen also nicht in die Breite, sondern eher in die Tiefe und versuchen, die Qualität zu halten. Und dann eben halt rechnen wir eben auch damit, dass eben halt die Schüler nicht sofort drankommen, sondern eben teilweise sich auch bei uns bewerben, um bei uns die Führerscheinausbildung machen zu können.
Also es ist schon unglaublich, was du da als Unternehmer für einen Weitblick in den Jahren 1990 bewiesen hast. Und wir haben ja am Kongress auch gehört, der Weitblick geht ja weiter, weil du hast ja dann dieses lenkradfreie Autobild gezeigt und gesagt, okay, die nächste Herausforderung steht ja auch schon wieder an. Ja. Klar, wenn das autonome Fahren kommt, dann wird es wahrscheinlich irgendeine Transformation wieder geben. Und deshalb finde ich und war für mich auch wichtig, dass du hier im Podcast dabei bist, weil du bist schon ein Unternehmer, der dann einen Weitblick hat auf der einen Seite und dann natürlich auch das Unternehmerische mitbringst, wo man sagt, okay, was muss ich denn dann alles tun? Und da hast du am Kongress ein Blatt ausgeteilt, Überschrift Hausaufgabe für Unternehmer. Über dieses Blatt möchte ich heute im Podcast etwas näher sprechen. Als erster Punkt ist hier genannt die Überarbeitung persönliche Lebenswerte, persönliche Standortanalyse. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Sätze dazu sagen, was ist denn gemeint, was ist denn hier die Hausaufgabe?
Also ich sage mal Hausaufgabe, die stelle ich mir ja auch immer selber. Also das Blatt habe ich eigentlich für mich gemacht, um nicht einzuschlafen, weil es ist immer wichtig, dass du dass du gewisse Abläufe in deinem Unternehmen auch immer mal wieder hinterfragst. Und der erste Punkt, was du gesagt hast, die persönlichen Lebenswerte, der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf. Deswegen ist das die erste Hausaufgabe, die oben dran steht. Der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf. Das heißt, wenn es nicht läuft, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas nicht klappt, suche nicht die Fehler bei anderen, sondern suche sie bei dir zuerst. Und ich habe das natürlich viele Jahre auch immer eigentlich anders gedacht und insbesondere die ersten Jahre, bis ich dann festgestellt habe, das Problem bin ich selber.
Okay. Ja,
ich war so in den ersten 10 Jahren, war ich also wie so eine eierlegende Wollmilchsau als Unternehmer unterwegs. Ich war der beste Marketingbeauftragte der Firma. Ich war der beste Buchhalter. Ich war der beste Kalkulator. Also habe ich gedacht, ne? Der beste Fahrlehrer war ich sowieso. Und der beste Personaler. Also alles ging über meinen Tisch. Jeder hat mich gefragt, wenn irgendetwas zu verändern ist. Und das hat mir natürlich Energie und Zeit geraubt. Ich war eine eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe massiv, ganz massiv die ersten 10 Jahre und habe es natürlich nicht erkannt, weil wir es ja auch nie gelernt haben als Ossis, habe massiv sozusagen, wie man so heute sagt, eher im Unternehmen anstatt am Unternehmen gearbeitet. Und irgendwann war wirklich die Energie weg und habe gesagt, irgendwas muss jetzt passieren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich zurückgezogen habe und habe dann gesagt, was haben andere davon, dass es mich und mein Unternehmen gibt? Das war eine ganz entscheidende Frage. Und da bin ich dann losgegangen und habe über meine persönlichen Werte, also für die ich bereit bin, Opfer zu bringen, für die ich bereit bin, auf Deutsch gesagt, wirklich, ich sage jetzt mal, Schmerzen zu ertragen. Ja? Mhm. Was sind die Werte, für die ich stehe? Und wenn du diese Werte jeden Tag leben kannst, für die du stehst, dann hast du auch eine gewisse, und das habe ich aber erst später dann erkannt, so ein gewisses Glücksgefühl. Ja, wenn du ständig irgendwas machen musst, was du eigentlich gar nicht machen willst, dann sind das ja nicht deine Werte. Und dann läufst du auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist super, läufst du eben durch die Welt mit einer 5 und einer 6. Und ich stelle mir dann immer die Frage, warum keine 10 plus? Und das geht nur über die persönlichen Lebenswerte und die eigene Standortanalyse. Das heißt, wo stehst du gerade? Wo bist du persönlich mit deinen Zielen? Bist du dort angekommen? Hast du überhaupt Ziele? Wenn ja, welche stellst du dir? Und deswegen hinterfrage ich diese immer wieder. Und deswegen ist das auch meine erste, allererste Hausaufgabe für jeden Unternehmer. Werde dir erstmal klar, was deine Werte sind, für die du bereit bist zu kämpfen. Weil diese Werte beziehen sich dann auch auf dein Unternehmen. Das sind nämlich die gleichen Werte, ist ja logisch. Ne?
Ja.
So, und dann kannst du, wenn du die Werte klar hast, dann kannst du Mitarbeiter sozusagen einladen, die deine Werte kennen, denn die können dann gucken, was du für Werte hast, ob die sich dann sozusagen mit ihren Werten decken. Und oft hast du Menschen im Unternehmen, wo es nicht so gut läuft, die haben ganz andere Werte, die kennen die Werte des Unternehmers gar nicht. Die wissen gar nicht, was der eigentlich wirklich will. Ja? Und dann ist es eben halt so, dass es so ein bisschen mehr oder weniger dahin plätschert. Also deswegen klar, erarbeite deine eigenen Lebenswerte. Ich nenne das bei mir die Wege zur Exzellenz. Das heißt also, ich habe dann irgendwann für mich gesagt, wie kann ich exzellieren? Was sind meine Werte? Und das sind dann eben so Dinge wie fokussiere dich, denke anders, bleib ehrlich, trage Verantwortung. Also ich habe da 9 Werte für mich erarbeitet, dass wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, als Dienstleister, als Mitarbeiter, selbst in meiner Familie, ja, dann ist das einfach, das sind meine Werte. Dafür bin ich bereit zu kämpfen und das macht mir einfach auch Spaß. Das ist der Sinn, warum ich es tue. Und wenn das klar ist, dann beginnt erst die Reise. Ja. So, das war die Hausaufgabe Nummer 1.
Sehr, sehr, sehr gut gesprochen. Eins würde mich da noch interessieren, wenn du jetzt feststellst, du bist nicht der beste Personaler oder der beste Marketingmann oder. Hast du dir dann Leute gesucht und eingestellt, die das einfach übernommen haben? Oder wie war denn der Prozess? War das auf einen Schlag plötzlich Tabula Rasa oder war das auch so ein Prozess, der schon sich über eine gewisse Zeit gezogen hat?
Also ich kann mich da noch an die Situation erinnern. Ich bin bei mir im Büro im Fischerdorf und das ist also, ja, und ich sage, meine Eltern waren da zufällig bei mir im Büro Und die fragen dann immer, na, wie geht's und so weiter. Und dann sage ich, ach, das war so die ersten 10 Jahre. So nach den 10 Jahren habe ich gesagt, wisst ihr was, Eltern, jetzt machen wir mal folgenden Test. Ich zeige euch mal, wie es mir geht. Wir gehen jetzt hier die Treppe runter. Das sind jetzt hier, was weiß ich, wie viele Stufen. Und da werden wir 3, 4 Mitarbeiter treffen. Ich wette, jeder stellt mir irgendeine Frage. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keine Werte so richtig im Geiste hatte, was ich wirklich stehe. Ich habe das vielleicht gefühlt, aber ich habe es nicht nach außen getragen. Und siehe da, ich gehe runter und jeder stellt mir irgendeine Frage. Und irgendwie zu irgendwelchen Themen, weil ich eben die eierlegende Wollmilchsau war. Und das war so für mich der Punkt, auch zu sagen, ich muss mich dort verändern, ich muss dort die Dinge anders machen. Und wenn du mich heute fragst, wie ist das jetzt, bist du heute noch der beste Personaler oder wie auch immer, heute habe ich nur eine einzige Aufgabe. Und das ist die Potenzialentfaltung der Mitarbeiter. Das heißt, ich muss nur dafür sorgen, als Unternehmer, deswegen bin ich ja der Unternehmer, dass ich das Spielfeld sozusagen für die Mitarbeiter erschaffe, indem sie ihre Potenziale entfalten können. Und ich sage dir heute, ich bin der schlechteste Personaler, ich bin der schlechteste Kalkulator, ich bin der schlechteste Fahrlehrer. Da gibt es in meinem Unternehmen alle, die sind viel, viel besser. Und das ist ja auch die logische Konsequenz. Weil wenn du überall da der Beste sein willst, geht ja sowieso nicht. Ja? Ja. Aber wenn du da, ich sag mal, die beste Fachkraft bist und bist auch noch der Unternehmer, naja, dann bist du eigentlich nur die beste Fachkraft, aber kein Unternehmer. Weil du deine Zeit ja auf die Fachkompetenz richtest. Und deswegen sage ich, irgendwann muss der Punkt kommen für jeden Unternehmer. Ich meine, ich mache das jetzt 33 Jahre. Die ersten 4, 5 Jahre, 10 Jahre habe ich das gar nicht erkannt von den Dingen, von denen ich jetzt gerade rede. Das ist eine Erfahrung, die ich heute weitergebe. Und die muss vielleicht auch jeder selber machen. Ne? Muss jeder so an die Grenze kommen, wo er sagt, ach, ich weiß überhaupt gar nicht, mich kotzt das eigentlich an. Ich komme nicht vorwärts. Jeder geht mir auf den Sack und so weiter. Vielleicht muss das auch bei allen passieren, bevor sie dann den nächsten Step gehen können, das nächste Level.
Super. Als zweiter Punkt steht hier Überarbeitung Grundgesetz Unternehmen.
Grundgesetz. Also das Grundgesetz ist ja sozusagen, der Klaus Koppiol hat früher immer gesagt, die Spielkultur eines Unternehmens. Ja, das ist also, ich sage jetzt mal Unternehmensleitbild, Wertesystem, die Strategie und die Klarheit. Ich sage mal die Gebrauchsanweisung. Du hast einen neuen Mitarbeiter und der will jetzt wissen, wie dein Unternehmen tickt. Dann sage ich, gib ihm die Gebrauchsanweisung deines Unternehmens. Und bei uns, wir nennen das natürlich auch noch Spielkultur. Und ich habe das, ich hole das gleich nochmal her hier. Achso, jetzt sieht ja, dein Publikum sieht
es
das
sieht,
ja.
Es sieht keine.
Und da machen wir diese Spielkultur. Das sind mittlerweile, weiß ich gar nicht, wie viele Seiten. Also bestimmt schon 25 Seiten. Und in dieser Spielkultur steht natürlich, und das wird immer von den Mitarbeitern auch über ihre persönliche, also die machen auch eine persönliche Standardanalyse, die Mitarbeiter, nicht nur ich. Ne? Also jeder Mitarbeiter muss ja auch wissen, was ihm Spaß macht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das alles zusammen, diese persönlichen Standardanalysen und die Ziele, die du für dein neues Unternehmen hast, die wird dann am Ende des Jahres in die sogenannte Spielkultur, in das Grundgesetz des Unternehmens eingearbeitet, schriftlich niedergelegt, gedruckt und im Januar feierlich an jeden Mitarbeiter übergeben. So, und der Inhalt dieses Grundgesetzes ist eben beispielsweise erarbeitet, das Leitbild, die Vision, das sind alles klare Dinge, aber auch die Frage, was machen wir, wie gehen wir strategisch vor, also wie erarbeiten wir das, was sind unsere kurzen, mittel- und langfristigen Ziele? Ganz, ganz wichtig, dass die erarbeitet sind. Und die kannst du doch nur bekommen, insbesondere die kurzfristigen, wenn ich meine Mitarbeiter abfrage, was für Investitionswünsche habt ihr? Ja, klar. Also dass ich das alles mit einbaue, dann ganz wichtig, mit welchen Mentoren arbeiten wir zusammen? Dass auch das klar ist, ne? Das wäre dann jetzt in dem Falle in eurem Bereich mit euch zum Beispiel. Ja? Ja. Wie sieht unser Leistungsprofil aus? Wo sind wir besonders stark? Dann muss ich überlegen, wir erarbeiten konkret die Umsätze des Monats in sogenannte Tagesverträge. Das heißt also, wir rechnen den Umsatz, den wir erarbeiten wollen, damit wir alle unsere Familien ernähren können, rechnen wir auf den Tag herunter, wie viele Verträge müssen wir machen, um diese Umsätze sozusagen zu erschaffen, damit unsere Familien auch entsprechend ihre Entgelte so bekommen, wie sie sie auch brauchen. Dann gibt es den Notfallplan im Grundgesetz, Das heißt, was passiert, wenn wir eben beispielsweise keine Verträge machen? Also welche Notfallpläne gehen da an? Was müssen wir in dem Falle tun? Das ist alles erarbeitet. Dann etwas, wo ich mir sage, also da kenne ich wenige, die das in dieser Form so umsetzen. Das nennen wir dann die sogenannte Ressourcenplanung. Bei uns gibt der Mitarbeiter im September, Oktober durch seine persönliche Standardanalyse in Absprache mit seiner Familie uns an, wie viele Stunden er nächstes Jahr dem Unternehmen zur Verfügung stehen möchte. Und danach errechnen wir erst, wie viele Fahrschüler wir aufnehmen.
Okay. Also
nicht so nach dem Motto, ja, Anmeldung kommt rein. Und dann wissen wir nicht, wie wir die abfahren können, weil eigentlich die Bedürfnisse des Mitarbeiters nicht beachtet wurden. Das heißt, wir nehmen den Mitarbeiter mit auf die Reise. Und das ist natürlich dann ganz konkret in der Spielkultur mit verankert. Die Fehlerkultur, ja. Und wenn jemand neu kommt und sagt, okay, wie tickt das Unternehmen, will ich hier arbeiten, dann gebe ich denen die Spielkultur mit. Klar, den Arbeitsvertrag kriegt er auch, aber das ist alles allgemeines Gedöns. Aber der Spielkultur und das Grundgesetz des Unternehmens, die Gebrauchsanweisung, das ist das Allerwichtigste. Und deswegen schaue bitte, hast du sowas in deinem Unternehmen? Das müssen ja jetzt nicht 20, 30 Seiten sein. Das kann auch nur erstmal am Anfang 2, 3 Seiten sein. Aber fang an, vielleicht mit dem Thema, was sind unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele? So, und dann nimm am besten, und das haben wir am Anfang auch immer gemacht, einen Mentor mit an deine Seite. Ganz entscheidend. Also der das sozusagen, wie sagt man, moderiert. Ne? Ja. Also Führungskräfte mit dazu, das Team. Und dann kann man das gut erarbeiten.
Und für alle, es sieht ja keiner von unseren Hörern, dein Buch ist, hast du ja gerade gezeigt mir, in einer richtig schönen rot eingebundenen, also Fischerrot eingebundenen Hardcover-Version vorhanden, genau. Wo außen auch richtig draufsteht, Spielkultur, das ist, ja, glaube ich, sogar geprägter Druck.
Genau. Also,
sensationell, das hat auch schon die entsprechende Wertigkeit allein vom haptischen und vom ersten Anschein her. Und ist nicht irgendwie erwischt zwischen irgendwelchen anderen Arbeitsverträgen, die man ja meistens in irgendeiner Papierform kriegt.
Oder in einem Aktenordner veraktet sind und niemand mehr reinguckt. Die Spielkultur ist auch bei uns, wenn du durchs Unternehmen gehst, durchs Fischerdorf, überall ausgehangen.
Okay.
Das heißt also, jeder Kunde kann auch nachlesen, was wir erreichen wollen. Jeder Dienstleister, der für uns arbeitet, kann nachlesen, was er erreichen will. Jeder Mitarbeiter kann, weil nicht jeder hat jeden Tag die Gebrauchsanweisung. Du hast ja oft die Gebrauchsanweisung von deinem Auto und ständig um dich herum. Ja, aber das ist so ähnlich. Ne? Damit das funktioniert, gibt es eine Gebrauchsanweisung. Warum soll es die auch nicht fürs Unternehmen geben? Und das ist eben das Wichtige, dass dann jeder weiß, wenn er das durchliest, wie tickt dieses Unternehmen. Und dann kann er doch entscheiden, macht mir das Spaß, hier meinen Führerschein zu machen? Macht mir das Spaß, hier zu arbeiten? Macht mir das Spaß, mit dieser Fahrschule zusammenzuarbeiten als Dienstleister? Das ist doch dann ganz allein deine Entscheidung. Wir sagen dir, wie wir ticken. Wir sagen dir, wie wir funktionieren. Und du kannst entscheiden, ob du mitmachen willst. Wir laden dich herzlich ein, bei uns mitzumachen. Und dann funktioniert das.
Finde ich super. Der nächste Punkt, der hier draufsteht, das hat man jetzt praktisch schon, das, ja, kurzfristige, kurz-mittel-langfristige Ziele. Aber den haben wir gerade eben. Aber der nächste Punkt, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher. Nämlich der steht, regelmäßige Analysen des Umfelds, des Marktes, der Mitbewerber, des eigenen Unternehmens, eventuell in Form einer neuen Felder-Portfolio-Matrix.
Ja.
Ich glaube, das ist ja, was du am Kongress auch gut rübergebracht hast. Hey, ich muss mich ja mit dem, was bringt die Zukunft mir, wohin geht die Reise, beschäftigen, um dann auch nicht überrascht zu sein. Und du schreibst ja hier auch noch, der Mitbewerber und des eigenen Unternehmens. Das heißt, gehst du jährlich in eine Analyse deines eigenen Unternehmens, sagst, was war gut, was war schlecht, oder
ja,
du magst es?
Ja. Also die Matrix, da gibt's ja mehrere Modelle. Ne?
Ja.
Und ihr habt da wahrscheinlich noch mehr Modelle, als ich die jetzt vielleicht nutze. Diese Matrix ist im Grunde genommen aufgebaut, dass wir im Grunde genommen jeden Geschäftsbereich von uns vom Grundsatz her analysieren. Also Welche Zukunftsvision hat das? Also wir haben ja bei uns in unserer Fahrschule Führerscheinausbildung LKW, Führerscheinausbildung Bus, Berufskraftfahrer Weiterbildung, dann haben wir die normale Führerscheinausbildung, die Intensivführerscheinausbildung PKW. Also es sind ja mehrere Punkte, wo du sagst, das sind ja eigentlich, auch wenn es in einem Unternehmen, beim Friseur wäre es vielleicht so, ich sage mal jetzt leidenhaft, ne, ohne dass ich jetzt den Kollegen dazu sage, aber man könnte jetzt sagen, was weiß ich, Farbe. Ne, ist eine Abteilung. Wir machen so und so viel Farbe, wir machen so und so viel Kurzhaarschnitte, wir machen so und so viel Männer, wir machen so und so viel Frauen und was weiß ich, was es da alles gibt, so und so viel Haarverlängerung.
Klar.
Und Zweithaar und diese Punkte, die werten wir immer grundsätzlich aus, um zu gucken, ist das jetzt etwas, wo wir sehr stark sind oder können wir sogar diese Bereiche weglassen, weil sie uns eigentlich nur Geld kosten. Und das analysieren wir immer wieder neu und betrachten natürlich in dieser Thematik auch die Entwicklung, die ja niemand vorhersehen kann. Aber wenn du sozusagen schon mit offenen Augen durch die Landschaft gehst, insbesondere viel Weiterbildung machst, dann siehst du ja auch, was in den nächsten Monaten zumindest mal an Entwicklung stattfindet. Wie du ja vorhin zum Beispiel gesagt hast, ja, das ist jetzt mal das große Damoklesschwert, das über uns schwebt, autonomes Fahren.
Mhm.
Okay, dann sagen alle, wenn die das hören, ach, das ist doch Schwachsinn, das kommt doch sowieso nicht. Dann sage ich wiederum, und jetzt, das ist jetzt diese Analyse, pass auf, das ist eigentlich das beste Beispiel daraus. Ich kriege das Buch in die Hand 2017 mit dem Titel Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Geschrieben von einem Dr. Mario Herker, wohnhaft in Silicon Valley, genau dort, wo, und das Buch handelt zum autonomen Fahren. Ich als Fahrlehrer, Fahrschulinhaber, 2017, kriege das Buch sofort bei Erscheinung auf meinen Tisch. So, jetzt geht's los, regelmäßige Analyse. Die meisten würden jetzt sagen, Schwachsinn, kommt nicht. Aber sie haben keine Kenntnis. Ich habe in dem Falle Folgendes gemacht. Ich habe gegoogelt, wo wohnt der? Was hat der für eine Telefonnummer? Und dann habe ich den angerufen. Den Dr. Mario Herker, der das Buch geschrieben hat.
Okay.
Das ist ein Österreicher, der im Silicon Valley lebt und sich ausschließlich mit der Thematik und warnt die deutsche Automobilindustrie vor dieser neuen Entwicklung, weil er direkt da vor Ort ist. Der erste Anruf, den ich da getätigt habe, der ging voll in die Hose. Warum? Weil ich die Zeitverschiebung zu Palo Alto nicht betrachtet habe. Ich habe den geweckt. Da habe ich gesagt, wenn ich sie jetzt schon geweckt habe, dann machen wir jetzt nicht das Gespräch, machen wir ein zweites Gespräch aus. Und so sagt er, ja, okay, alles klar. Weil ich habe ihm gesagt, was für ein Buch schreiben Sie? Ich bin Fahrschulinhaber. Und dann sagen Sie ja, mit Ihrem Buch in 18 Jahren bin ich arbeitslos und meine Mitarbeiter auch. Und das zweite Gespräch war dann sehr intensiv. Zoom-Meeting gemacht mit dem Ergebnis, dass ich den eingeladen habe. Ich habe gesagt, ich übernehme die Kosten. Sie kommen da von Palo Alto, kommen Sie rübergeflogen. Ich übernehme die Kosten, kommen Sie ins Fischerdorf und wir machen zusammen einen Visionsworkshop mit dem Titel Was ist die Vision der professionellen Fahrausbildung, wenn das autonome Fahren kommt?
Mhm.
Ja, also diese Analysen, so tief gehen wir dann, dass wir sagen, die Fragilität, die der 2017 genannt hat, greifen wir sofort auf, wenden das nicht ab und sagen, hier, nee, wollen wir damit nichts zu tun haben, weil das Schwachsinn ist, sondern wir greifen sozusagen die Gefahr auf, packen den Drachen beim Kopf, so, und holen den her. Und dann hat er mit uns einen Visionsworkshop gemacht mit dem Ergebnis, ihr müsst nicht die Treiber der Technologie sein, Freunde, sondern ihr müsst wissen, wie sich die Technologie entwickelt. Und dann haben wir das Kompetenzzentrum hier bei uns im Fischerdorf für autonomes Fahren gegründet. Gleich mit dem Bürgermeister noch zusammen, mit der Hochschule, die bei uns existiert. Aber nicht, weil wir Treiber der Technologie sein wollen, sondern weil wir das Wissen haben wollen, wie sich das entwickelt. Heute kann ich dir sagen, 2023, ich habe eine Wette mit dem laufen, dass in 18 Jahren, also 2017, 18 Jahren, der letzte Führerschein-Neuling, dass es da immer noch Fahrschulen gibt, weil ich nämlich Folgendes gemacht habe. Wir haben jetzt bei Kongressen mitgemacht, autonomes Fahren, was gibt es da für Entwicklungen? Und wir haben sogar einen autonom fahrenden Bus zu uns nach Gera geholt, haben den durch Gera Lusan fahren lassen, 2,5 Kilometer ohne Lenkrad, ohne Pedalwerk. Also das ging alles schon. Und ich kann dir heute sagen, der Bus aus heutiger Sicht ist noch total dumm. Es dauert noch einige Zeit, aber weißt du, auf der einen Seite, und das ist das Wichtige, das sind die Analysen, greif an, wenn du irgendwas fühlst, wo du sagst, das könnte meinen Markt verändern, dann hol dir alle Informationen, die du brauchst, um einschätzen zu können, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur kalter Kaffee ist. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass autonomes Fahren kalter Kaffee ist, aber in dieser Form, dass der sagt, der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren, da bin ich davon noch nicht überzeugt, dass das tatsächlich so passiert. Ja. Aber das heute mit einem beruhigenden Gewissen, weil ich dem nachgegangen bin. Und das meinte ich mit Analysen, aufbauen, aus dieser Fragilität, in der wir uns bewegen. Und eure Branche kann ich mir genauso gut vorstellen, dass die auch fragil ist.
Ja. Oh, ja.
Also und diese Fragilität in Frage stellen und überlegen, fragil ist ja, wenn man jetzt symbolisch spricht, ist ja wie so ein Glas, das ich fallen lasse und wenn das kaputt geht, lässt sich das nicht reparieren. Die Frage ist also, wie musst du dein Unternehmen aufstellen? Und ich möchte es gerne aufstellen wie eine Pusteblume, die ich zerstöre, die 200-300 Pollen hat. Mhm. Daraus wird aus einer Pusteblume werden 300 neue Pusteblumen. Das heißt also, die Frage ist, wie wirst du zum Zeitpunkt der Zerstörung doppelt so stark als vorher? Das nennt man dann antifragil. Das Buch gibt es von Nasrin Taleb, kann ich nur empfehlen, jeden Unternehmer, der also sich mit dieser Materie beschäftigt und nicht sagt, naja, ich bin ja jetzt 60, ich habe noch 5 Jahre, so lange wird es schon noch gehen und so. Gut, der braucht das Buch nicht lesen. Aber jemand, der wirklich so weiterdenkt, 10, 20, 30, 40 Jahre, was ist dann mit deinem Unternehmen, den empfehle ich, das Buch mal zu lesen.
Also ich finde es ja super, wie intensiv du darüber sprichst. Und es führt mich natürlich auch zu dem Punkt, da steht dann Chefbeurteilung. Also wenn du von mir eine Chefbeurteilung jetzt möchtest, würde ich sagen, die Note gibt's noch gar nicht in dieser kleinen Ausformung. Also zumindest in Deutschland. Schweizer haben ja anderes Notensystem. Ja. Aber was ist Chefbeurteilung aus Mitarbeitersicht oder wie steht es hier?
Also Hausaufgabe, ne? Wir sind ja immer noch bei den Hausaufgaben. Ja. Beurteilung ist extrem wichtig. Also nicht immer nur den Mitarbeiter beurteilen in seinen Leistungen, wie gut er ist und so weiter. Natürlich musst du darüber sprechen mit deinem Mitarbeiter. Aber woher weißt du denn als Unternehmer, wie gut du bist? Außer, dass du jetzt vielleicht auf deine Gewinne schaust und sagst, ja, die sind super und so. Ne? Mhm. Aber ich sage jetzt mal, es ist wichtig, den Mitarbeiter einfach mal so 15 Fragen zu stellen. Ja, also lasst die dir auch, also sowas arbeitet ihr ja vielleicht für eure Friseurbetriebe, dass die Mitarbeiter, also ich lasse mich grundsätzlich mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal im Jahr von meinen Mitarbeitern beurteilen. In dieser Beurteilung stehen das ganze Schulnotensystem, 1 ist sehr gut, 6 ist durchgefallen. So, das sind ganz simple Fragen, wie hast du das Gefühl, dass du mich immer erreichen kannst. Also, dass du den Chef immer erreichen kannst. Beurteilt also oder maßregelt oder wie auch immer so vor anderen. Ne? Also, ist sowas. Mhm. Setzt der Chef planbare, umsetzbare Ziele? Kennst du die Ziele? Kennst du die Werte des Unternehmens? Oder also macht der Chef das gut, indem er die Werte vermittelt? Vermittelt er diese Werte gut?
Spricht er drüber.
Ja, genau. Ja. So. Also diese Beurteilung, da kann man ja hergehen und sagen, okay, was will ich jetzt von meinen Mitarbeitern wissen? Mhm. Ja? Wer ich als Chef akzeptiert, was für eine Schulnot? Und dann zum Schluss kannst du ja dann daraus die Note bilden. Ja, die dir deine Mitarbeiter geben. Und was da jetzt gut ist und nicht gut ist, das beurteilt doch selber. Ja, also ich habe immer nicht so gut abgeschnitten, weil ich immer sehr, wie sagt man, so manchmal plaut sich so hinaus, was ich immer so sagen will und dann achte ich nicht so sehr darauf, wer da noch rumsteht.
Okay.
Da haben mir meine Mitarbeiter dort nicht so eine gute Note gegeben. Ja, also weil das ja auch manchmal peinlich ist. Ja, kennen wir ja. Ne? Jemanden auf Deutsch gesagt rund machen und der andere steht daneben, das ist einfach, das empfinden wir als peinlich. Ja. Und daran muss ich arbeiten. Aber weißt du, dann kriege ich den Spiegel vorgehalten und dann kann ich sagen, Mensch, pass auf, okay, ich muss daran arbeiten. Mhm. Und dann können die Mitarbeiter, die können ja nochmal sagen, pass mal auf, du brauchst hier deine Chefbeurteilung nicht ausgeben, wenn du nicht wirklich dran arbeitest. Das sind ja so simple Sachen. Ja? Also, dass auch du besser wirst, ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und deswegen finde ich eine Chefbeurteilung, finde ich immer ganz, ganz wichtig.
Finde ich auch herausragend, dass das da draufsteht. Insbesondere, weil ja auch der Mitarbeiter plötzlich auch eine ganz andere Beziehung zum Chef kriegt, allein indem er die Beurteilung macht.
Du kriegst das auf Augenhöhe. Du kriegst plötzlich so eine, ja. Begegnen uns auf Augenhöhe. Und das ist ja auch, niemand hat das Recht, nur weil er für 35 Euro die Gewerbeanmeldung macht und Unternehmer ist, das jetzt sagt, ihr seid meine Sklaven oder was.
Ja. Also finde ich super. Das komplettiert auch mein Bild da nochmal, wo ich mir denke, Mensch, dieses Fischerdorf, das muss ja eine richtig eingeschworene Gemeinschaft schlussendlich sein. Oder ist zumindest mein Eindruck, den ich von außen darüber erhalte.
Also wenn du zu uns kommst, merkst du schon, dass hier die Leute schon auch sehr offen sind. Ja, aber ich möchte auch eins nochmal, vielleicht will ich das auch, weil du lädst mich ein zum Podcast und dann hat das so den Eindruck, das klappt so alles immer und das funktioniert. Und dann kann ich dir eins sagen, nee, das klappt eben auch nicht alles. Also es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Auch bei mir, und ich hatte erst vor, 2 Monaten ist auch ein Mitarbeiter gegangen, weil er es eben auch nicht mehr bei uns ausgehalten hat. Also auch das geht. Ja. Aber es ist in Ordnung. Also wir trennen uns dann würdevoll und großzügig und das ist auch dann in Ordnung. Ja. Aber der Leistungsanspruch ist sehr hoch auch bei uns. Mhm. Und ohne den Leistungsanspruch, also kein Champions League-Gewinner in der Fußballmannschaft, das sind Leute, die nie trainiert haben oder die nie gekämpft haben. Ja, das sind Leute, die immer aufeinander eingeschworen sind. Deswegen ist ja eines meiner großen Ziele auch nicht die Bildung eines Teams und schon gar nicht einer Gurkentruppe, sondern mein Anliegen ist es ja, und das ist eines meiner persönlichen großen Ziele, die Bildung eines Dreamteams. Also der Unterschied zwischen Gurkentruppe, Team und Dreamteam, den kennen wir ja.
Ja.
Gurkentruppe hat innerlich gekündigt und wird nur hin und her geredet, hinter dem Rücken und so weiter. Da kommen keine großen Leistungen zustande. Ein Team ist schon gar nicht so schlecht, aber wird trotzdem nur Vierter.
Das ist. Ja?
Und Dreamteams, die schaffen halt sowas wie die Champions League Pokale.
Und ich denke auch, wenn ich heute meine Werte kommuniziere und die dann auch dem anderen mitteile, dann mag ja durchaus jemand dabei sein, dessen Wert sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist wie in einer Ehe auch. Okay, dann trennen wir sich, muss nicht im Bösen sein. Den Rosenkrieg kennen wir durch Pressen oft genug, aber dann trennen wir sich und ist auch völlig in Ordnung. Wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr Champions League spielen, dann soll er halt woanders spielen, ist ja auch okay. Genau. Und deswegen ist er nicht besser oder schlechter, aber er ist halt anders und dann gehört er auch nicht mehr zum Team.
Sehe ich genauso. Ich bin ja ehrenamtlicher Arbeitsrichter. Das heißt, ich sitze immer oben und höre auf der Arbeitgeberseite immer zu. Und ich habe einfach festgestellt, dass alle die da vorne sitzen, haben dann eigentlich große Probleme. Ja, also die großen Probleme sind entstanden, weil du die kleinen nicht bewältigt hast. Das heißt, wir haben also nicht rechtzeitig miteinander gesprochen, was unsere Werte sind und wie sich unsere Werte verändert haben. Und dann passiert es durchaus, dass der ein oder andere sich sozusagen, Entschuldigung, ich verstehe nicht, warum mein Handy und meine Apple Watch, dass die Apple Watch dann klingelt, wenn ich das Handy ausmache. Naja, egal, aber muss ich noch lernen. Jedenfalls, dass diese ganze Thematik, dass zu wenig miteinander gesprochen wird, Unternehmen, das dann dazu führt, dass die kleinen Probleme nicht bewältigt werden und daraus entstehen dann große Probleme, die dann vom Arbeitsgericht landen. Und es wäre oft einfach gewesen, wenn sich die Wertewelt des Mitarbeiters oder des Unternehmers auch verändern, dass dann in dem Moment durchaus drüber gesprochen wird und jeder dann die Chance hat zu sagen, ja, da will ich jetzt weiter mitmachen oder will dann nicht weiter mitmachen. Und das wird oft versäumt. Und deswegen kommt dann vom Arbeitsgericht.
Und deswegen ist genau diese Kommunikation mit den Menschen, egal ob es Mitarbeiter oder so wie du vorhin gesagt hast, der DEKRA-Prüfer ist, der noch Fahrprüfer einstellen muss und. Es ist einfach wichtig, seine Umgebung mit einzubinden. Punkt. Absolut. Ja. Und dann hast du einen ganz wesentlichen Punkt da draufstehen, als vorletzten Punkt, nämlich Aktivierung KVP. Für alle, die es nicht wissen, das heißt wahrscheinlich kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Ja, das ist, also wer das beherrscht, ist dann, das ist dann schon richtig gut. Also ich bin ein Riesenfan von dem Goldschatz der Mitarbeiterideen, den zum Bergen zu bringen. Ja, ja. Also ich glaube, niemand weiß besser, was besser werden muss im Unternehmen als die Mitarbeiter.
So ist es.
So, und jetzt ist natürlich, also da müssten wir eigentlich nochmal einen extra Podcast machen, weil das ist, ich mach das kurz. Also wir haben bei uns jeden Monat eine Idee. Und diese Idee wird aber nur vorgetragen zum Dorfbrunch. Wir kochen und essen gemeinsam. Und jeder trägt dann seine Idee, die er auch umgesetzt hat, trägt er bei diesem gemeinsamen Essen vor. Es dürfen nur Ideen eingebracht werden, die also vorgetragen werden, die auch umgesetzt wurden. Mhm. Und jetzt kommt's, wäre ich gefragt, ob er das umsetzen darf? Nein.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, da können wir echt nochmal einen ganz großen Podcast dazu machen, weil das ist auch eine Einstellungssache des Unternehmers. Viele haben immer Angst, dass Mitarbeiter dann was eventuell in die falsche Richtung bringen oder. Ich glaube, zum großen Teil wird auch dein Erfahrungswert sein. Das geht meistens in die richtige Richtung.
Und wir machen das 20 Jahre. Und ich sage dir, eine wirklich unbürokratische Ideenkultur zu platzieren im Unternehmen, indem du den Goldschatz der Mitarbeiter zum Bergen bringst, also der Mitarbeiterideen zum Bergen bringst, das ist kein Ziel, sondern das ist ein Anliegen. Und der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Anliegen ist, dass ein Ziel erreichst du irgendwann, danach trennt sich alles wieder, aber ein Anliegen ist, dass du immer an dieser Sache arbeiten musst. Du musst also immer du musst es pflegen.
Ja.
Und du musst dranbleiben. Es wird sich immer mal verändern. Und wir haben dazu ein Buch geschrieben, das heißt Umdenkfabrik, wie sie den Goldschatz der Mitarbeiterideen zum Bergen bringen. Und das haben wir, ich musste nochmal wegdrücken, entschuldige. Und dieses Buch haben wir, ich weiß gar nicht, vor 3 Jahren dann geschrieben.
Dieses Buch könnt ihr dann auch gerne als Hörer in den Shownotes nachlesen, wo es oder wie es zu bestellen ist, etc. Das machen wir natürlich, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Du nennst es Goldschatz, andere nennen es anders, aber es ist das Wesentliche. Tatsächlich, viele Menschen haben so viele Ideen, die meistens daran zugrunde gehen, dass sie der Chef verhindert oder irgendwie kleinredet, ohne zu wissen, was da oftmals in der Folge noch alles passiert. Und es ist auch klar, wenn wir heute einen Mitarbeiter haben, der eine Idee umsetzt, der ist natürlich stolz auf sich und es bringt auch eine Stolzkultur in das Unternehmen. Ich finde es super.
Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Leute da einfach mitzunehmen, weil in vielen Unternehmen werden Ideen schon, da haben die Mitarbeiter schon gute Ideen, richtig gute Ideen, aber dann sagen sie, können wir das umsetzen, dürfen wir das, und dann gibt es keine Antwort und nach 6 Monaten, na, wie sieht's aus, ja, haben wir auch nicht gemacht. Also das sind alles Sachen, da fehlt uns manchmal als Unternehmer der Mut loszulassen, so würde ich das sagen.
Ja, da hast du völlig recht. Wir sind beim letzten Punkt angekommen und auch schon, ich weiß, weit über 20 Minuten, aber es macht einfach Spaß mit dir, Mike. Zum letzten Punkt, Erstellung eines Jahreszielplans. Den finde ich ja super, weil ich glaube, allein daran schon viele scheitern, weil sie immer sagen, ach, Hauptsache es wird nicht schlechter als bisher. Ja. Dein Jahreszielplan oder der Jahreszielplan, den du hier meinst, ist sicherlich anders als, ach, Hauptsache es wird nicht schlechter, oder?
Nee, also das ist natürlich vollkommen klar. Die Erstellung des Jahreszielplans, der ist also integriert, wie ich vorhin ja schon sagte, in dieser Spielkultur. Ja. Der Jahreszielplan wird erarbeitet von den Mitarbeitern. Also die bekommen, der Reihenfolge ist so, im September bekommen die Mitarbeiter ihre persönliche Standardanalyse. Mhm. Teil 1 und Teil 2. Teil 1 beschäftigt sich mit dir selbst. Okay. Also hier auch, die muss auch nicht zurückgegeben werden. Das sind einfach, ich sage immer, das Wichtigste ist nicht, dass du den Leuten sagst, wie sie es machen sollen, sondern du musst denen die richtigen Fragen stellen.
Richtig.
So, und jetzt kann jeder entscheiden, bei dieser persönlichen Standardanalyse steht halt im Teil 1 oft drin dann, oder steht immer drin, was sind deine Werte und bla bla bla, passen die noch mit dem Unternehmen zusammen und dies und jenes. Also wirklich ein bisschen, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Also einfach nur, weißt du, so den Spiegel ja. Dafür. Okay, Teil 1 behältst du für dich, Teil 2 hat dann, wie gesagt, etwas mit dem Unternehmen zu tun. Also, was sind deine Investitionswünsche fürs Unternehmen? Du kriegst doch im LKW mit, was dir fehlt und was nicht. Also schreibst du auf, ja, dann können wir das planen. Was möchtest du nächstes Jahr, wie viele Stunden möchtest du nächstes Jahr, wie ich es vorhin gesagt habe, Ressourcenplanung, dem Unternehmen deine Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Das entscheidest du frei weg. Ja, okay, gut. So, und all diese Dinge fassen wir dann zusammen. Die werden dann Ende September, Anfang Oktober, muss jeder seine persönliche Standardanalyse Teil 2 abgeben. Und dann setzen wir uns zusammen, die Nancy, unsere Geschäftsführerin, und die Claudi, unsere Zahlenfee. Und dann erarbeiten wir kalkulatorisch, was müssen wir nächstes Jahr erbringen. Wir müssen jetzt nicht jeden sein Investition, wenn jetzt jemand eine Investition schreibt, ich möchte in Ferrari eine Ausbildung machen. Ja, dann muss er natürlich auch sich Gedanken machen, wie das auch sich amortisiert. Also klar. Wir nehmen dann mit, einfach nur so, ich sage jetzt mal, wir sind hier der Wunschbaum und der Milchbrei kommt so aus dem Topf raus und dann geht's los. Und diese Dinge. Und ich sage dir ganz ehrlich, kein Mitarbeiter wünscht sich wirklich Dinge, die nicht erarbeitbar sind. Keiner. Ja. Genauso wie bei den Ideen, die bringen nicht Ideen ein, die jetzt 1 Million kosten und nichts bringen. Weil die müssen sich mit den Ideen nämlich auseinandersetzen, die sie haben. Und die müssen auch die Wirtschaftlichkeit berechnen. Nur das ist eine gute Idee. Eine gute Idee ist eben nur die im Unternehmen, die du selber hast, mit dem Team oder einzelnen Mitarbeitern umsetzt, planst und auch, wie gesagt, selbst umsetzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und nicht der Hausmeister macht alle Ideen. Ja, wir können das machen, das, das, das. Und ein Mitarbeiter setzt die ganzen Dinge um. Nee, du musst selber deine Ideen umsetzen. Und die Erstellung des Jahreszielplanes ist dann im Grunde genommen diese ganzen Zuarbeiten der Mitarbeiter zusammenzufassen, um daraus dann die neue Spielkultur des neuen Jahres sozusagen im Januar zu präsentieren. Und da sind eben die ganzen Dinge, unsere Zahlen, wie viel müssen wir Anmeldungen machen, wie viel Geld müssen wir nehmen von den Schülern, damit wir diese Ziele, die wir uns gestellt haben, auch erreichen können und so weiter und so fort. Und das wird dann, wie gesagt, feierlich den Mitarbeitern, der Jahreszielplan wird dann feierlich im Januar übergeben.
Super. Also es zeigt schon, dass das trotzdem ganz, ganz viele Hausaufgaben sind, die ein Unternehmer zu machen hat, ohne dass er, wie du jetzt, täglich im Auto sitzt und Fahrschule macht, beziehungsweise bei uns im Friseurhandwerk am Stuhl steht und Haare schneidet. Es gibt noch viele Dinge außenrum, die einfach gemacht werden müssen. Sensationell, Mike. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben jetzt eine knappe Stunde gesprochen. Es macht mit dir einfach Spaß. Ich freue mich, wenn du nochmal einer Einladung folgst, wo wir nochmal über dein Buch dann auch sprechen können, zum Beispiel. Ja, bedanke mich erst einmal an der Stelle für deine Zeit, die du aufgewendet hast, und freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
Ich danke für die Einladung, lieber Stefan, wünsche auch deiner Community alles Gute und wir bleiben in Verbindung und gerne nehme ich eine neue Einladung an.
Super, dann freuen wir uns, bleibt uns gewogen, bis dahin, schöne Zeit, tschüss. Ciao.
Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.